Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute am Montag, dem 11. November 2013, ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Es ist dies heute bereits die 46. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben und wir freuen uns sehr, dass der Saal bis auf den allerletzten Platz, der feuerpolizeilich noch zulässig war, besetzt ist. Mit der heutigen Veranstaltung schließt sich ein Bogen, den wir zu Beginn dieses Jahres aufgespannt haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch, in der ersten Veranstaltung dieses Jahres hat Dr. Arnold Retzer seine Streitschrift »Miese Stimmung« präsentiert. Da ging es um Dummheiten im psychologischen, religiösen, esoterischen und therapeutischen Umfeld. Und ich habe damals Hans Rauscher, den Kolumnisten des Standard, zitiert mit den Worten: Der Pegel an öffentlich verkündeten Dummheiten, Nichtigkeiten und blanker Desinformation ist inzwischen sehr hoch. Professor Manfred Prisching hat dann im April in seinem Vortrag über die Bluffgesellschaft diesen roten Faden weitergesponnen und gesagt, dass durch Bluff und Täuschung die Dilettanten, also auch die Dummen, die Nichtwisser, die Nichtkönner, berühmt werden und die Berühmten immer verrückter werden. Und heute wird Dr. Michael Schmidt-Salomon unser Bewusstsein schärfen für die erschreckenden Formen einer einzigen, weltumspannenden, alle Dimensionen sprengenden Riesenblödheit. Er wird uns zeigen, wie die mächtige Internationale der Dummen, der Engstirnigen, der Ewiggestrigen, der hoffnungslos Zurückgebliebenen das Leben auf der Erde bedroht und wie diese Riesenblödheit, dieser gesellschaftliche Irrsinn verhindert, das Zusammenleben der Menschen vernünftiger, freier, gerechter zu gestalten. Die Streitschrift »Keine Macht den Doofen« erschien letztes Jahr im Februar 2012 und brachte es innerhalb weniger Monate auf 5 Auflagen. Wenn man Michael Schmidt-Salomon noch nicht kennt, dann eignet sich dieses Büchlein gut als Einstieg in sein Werk, um sich dann in seine grundlegenden Bücher zu vertiefen, etwa in dieses Buch »Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind«. Oder in sein Buch »Manifest des evolutionären Humanismus, ein Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur«. Zusammen mit seiner 20-jährigen Tochter Lea hat Michael Schmidt-Salomon ein Buch über die großen und kleinen Fragen der Philosophie geschrieben, das er auch im Theater am Saumarkt einmal vorgestellt hat, mit dem Titel »Leibniz war kein Butterkeks«. Insgesamt sind es 12 Bücher, die Michael Schmidt-Salomon bisher geschrieben hat, darunter auch 3 Kinderbücher, wie etwa dieses »Wo bitte geht's zu Gott?«, fragte das kleine Ferkel, ein Buch für alle, die sich nichts vormachen lassen. Das neue Buch von Michael Schmidt-Salomon, an dem er in den letzten Monaten intensiv gearbeitet hat und das im nächsten Frühjahr erscheinen wird, trägt den Titel »Hoffnung, Mensch«. Es ist sozusagen die Kehrseite zur Dummheit und Blödheit, über die er heute sprechen wird. Ja, zudem hat er noch viele andere Bücher mit anderen Autoren geschrieben. Ich habe mir gedacht, so produktiv, und dabei ist er noch so jung, geboren 1967. Er war 10 Jahre lang Universitätsdozent und ist heute freischaffender Schriftsteller, Philosoph, Musiker und unter anderem tätig als Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung. Karl-Heinz Deschner hat Michael Schmidt-Salomon als unerschrockenen Denker bezeichnet, der mit Charme, ja Humor, fröhliche Wissenschaft betreibt und Tabu um Tabu zertrümmert. Von Journalisten und von Gegnern werden ihm alle möglichen und unmöglichen Etiketten umgehängt. So hat ihn etwa der Spiegel als Deutschlands Chef-Atheisten bezeichnet. Doch er selbst versteht sich weder als Chef noch als Atheist, sondern als streitbarer Kämpfer gegen den Ungeist unserer Zeit, als friedliebender Vertreter der produktiven Streitkultur der Aufklärung. Er versteht sich als einer, der lieber falsche Ideen sterben lässt, als dass reale Menschen für diese falschen Ideen sterben müssen. Und damit geht Michael Schmidt-Salomon Hand in Hand mit vielen großen Geistern, wie etwa Ödön von Horvath, der von sich gesagt hat: Ich habe nur zwei Dinge, gegen die ich schreibe. Das ist die Dummheit und die Lüge. Und zwei, wofür ich eintrete. Das ist die Vernunft und die Aufrichtigkeit. Lieber Michael Schmidt-Salomon, ich freue mich sehr, dass Sie uns so langfristig in Ihren Terminkalender eingeplant haben und dass Sie heute hier sind. Ganz herzlich willkommen in Feldkirch.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung nach Feldkirch, der ich gerne gefolgt bin. Ich darf Ihnen heute meine Streitschrift »Keine Macht den Doofen« vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Art humanistischen Exorzismus, wenn man so will. Ich habe also versucht, meine eigenen zynischen Dämonen ans Tageslicht zu fördern, um sie dadurch auch etwas besser zähmen zu können. Und das hat tatsächlich auch funktioniert, denn ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen mein neues Buch abgegeben beim Verlag mit dem Titel Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. Und dieses neue, optimistische, hoffnungsvolle Buch, in dem ich auch meinen Glauben an die Entwicklungsfähigkeit unserer Spezies dokumentiere, das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht vorher all meine Verzweiflung, meine Wut, meine Enttäuschung über diese doch oftmals sehr unglücklich agierende Spezies in dieses kleine giftige Buch gegossen hätte, das ich Ihnen heute vorstellen darf. Keine Macht den Doofen. Ich werde nicht nur aus diesem Buch vortragen, sondern ich möchte Ihnen auch so die zentralen Argumente darlegen. Und einsteigen werde ich mit einer Lesung aus dem Vorwort des Buchs. Und damit das für Sie nicht zu langweilig wird, werde ich einzelne Passagen auch noch mit verstärkenden Bildern unterlegen, die Sie hier vorne an der Wand betrachten können. Soweit das Vorwort oder die Vorrede. Ich komme jetzt erst zum Vorwort. Wenn Dummheit epidemisch wird. Die größte Bedrohung der Menschheit geht nicht von Erdbeben und Tsunamis aus, auch nicht von skrupellosen Politikern, raffgierigen Managern oder finsteren Verschwörern, sondern von einer einzigartigen, weltumspannenden, alle Dimensionen sprengenden Riesenblödheit. Wer es nicht glaubt, ist schon infiziert. Die Dummheit. Sie ist die große Konstante der menschlichen Geschichte, die einzige Weltmacht, die seit Jahrtausenden Bestand hat. Könige, Päpste und Präsidenten kamen und gingen, Gesellschaften entstanden und zerfielen, Wahlprogramme wurden geschrieben und vergessen. Die Dummheit blieb. Revolutionen konnten ihr ebenso wenig anhaben wie Naturkatastrophen, Weltkriege oder Finanzkrisen. Zwar gab es immer wieder hoffnungsvolle Ansätze, das Zusammenleben der Menschen vernünftiger zu gestalten. Doch solche Experimente waren selten von Dauer. Die mächtige Internationale der Doofen, der Engstirnigen, der Ewiggestrigen, der hoffnungslos Zurückgebliebenen kehrte schon bald wieder zurück an das Dirigierpult der Geschichte und gab den debilen Takt vor, nachdem die Verhältnisse zu tanzen haben. John Adams, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beklagte bereits im 18. Jahrhundert, da ist er, Während alle anderen Wissenschaften vorangeschritten sind, tritt die Regierungskunst auf der Stelle. Sie wird heute kaum besser geübt als vor 3.000 oder 4.000 Jahren. Daran hat sich wenig geändert. Noch immer fallen die Leistungen in der Politik weit hinter dem zurück, was Menschen auf anderen Gebieten erreicht haben. Doch warum ist das so? Könnte es sein, dass die Politik hinter den Wissenschaften und Künsten geistig zurückbleibt, weil sie den geistig Zurückgebliebenen besondere Entfaltungsmöglichkeiten bietet? Es dürfte nicht schwerfallen, Politiker zu finden, an deren Beispiel man eine solche These erhärten könnte. Dennoch zielt sie an der Realität vorbei. Denn die Macht der Doofen beruht nicht auf individuellen Minderbegabungen, die in der Politik, so fair sollte man sein, nicht häufiger auftreten als im Bevölkerungsdurchschnitt, sondern auf kollektiven Denkschwächen. Politisch wirksam ist Dummheit nur, wenn sie epidemische Ausmaße annimmt, wenn der Irrsinn so allgegenwärtig ist, dass er als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Das ist, Mensch sei es geklagt, der Normalfall. Friedrich Nietzsche brachte es auf den Punkt. Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel. Das Vertrackte an diesem ganz normalen Wahnsinn ist, dass man ihn in der Regel nur erkennt, wenn man aus einer zeitlichen oder räumlichen Distanz heraus urteilt. Denn wir alle sind Gefangene der kulturellen Matrix, in die wir hineinsozialisiert wurden. Leider gibt es keine rote Pille, die man schlucken könnte, um aus der wahnhaften Matrix auszusteigen. Es bedarf schon einiger Denkanstrengungen, um auch nur einen kleinen Teil der zeitbedingten Mythen zu überwinden, die wir allesamt mit uns herumtragen. Dies allein dürfte bedauerlicherweise ausreichen, um einen Großteil der Menschen zeitlebens in der vorgefundenen Matrix festzuhalten. Denn wer setzt sich schon gerne Denkanstrengungen aus, außer vielleicht beim Lösen von Kreuzworträtseln? Arthur Schopenhauer meinte, die tiefe Abneigung gegen geistige Anstrengung sei ein typischer Wesenszug unserer Spezies. Die große Mehrzahl der Menschen ist so beschaffen, dass ihrer ganzen Natur nach es ihnen mit nichts ernst sein kann, als mit Essen, Trinken und sich begatten. Aus evolutionsbiologischer Perspektive ist das verständlich. Warum auch sollte der Mensch sein ressourcenintensives Denkorgan über Gebühr strapazieren, wenn sich solcher Ressourcenverbrauch augenscheinlich gar nicht lohnt? Schließlich zogen diejenigen, die es wagten, der kulturellen Matrix zu entfliehen, nur selten Vorteile aus dem übermäßigen Gebrauch der Vernunft. Erschreckend viele Vordenker der Menschheit wurden zu Lebzeiten nicht geachtet, sondern geächtet, wurden verlacht, verfolgt, verhaftet, verbannt oder gar bei lebendigem Leibe verbrannt. Zwar hat sich seit dem mörderischen Treiben der Inquisition vieles geändert, der eherne Zusammenhang von Macht und Dummheit ist aber erhalten geblieben. Noch immer gilt: Die herrschende Dummheit ist stets auch die Dummheit der Herrschenden. Deshalb gerät derjenige, der sich gegen die öffentliche Vernunft, sprich den gerade geltenden Konsensus der Dummheit, auflehnt, unweigerlich in Konflikt mit den Hütern des Status quo. Wer aber will es sich schon verscherzen mit den hochdekorierten Repräsentanten des Staates, der Gesellschaft, der Religion? Zeigt die Erfahrung nicht, dass derjenige, der die Dummheiten entlarvt, am Ende selber der Dumme ist? Muss man es nicht fast schon als ein Zeichen von Klugheit begreifen, dass sich die meisten Menschen lieber anpassen und alle fünf gerade sein lassen, auch wenn dabei die Logik Schaden nimmt? Nicht ohne Grund heißt es, nur Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Auch in Hans Christian Andersens klugen Märchen des Kaisers Neue Kleider ist es nicht zufällig ein Kind, das sich traut, die Wahrheit auszusprechen, von der sich alle anderen zunächst drücken. Dass der Kaiser nackt ist, dass die Repräsentanten der Macht einem einzigartigen, grotesken Schwindel aufsetzen, ist eine Einsicht, die viel zu groß, viel zu erschreckend ist, als dass vernünftige Erwachsene zu ihr gelangen könnten. Freies Denken ist, wie es scheint, nur möglich, wenn man die Zwangsjacke der Konvention entweder noch nicht angelegt hat, wie das Kind in Andersens Märchen, oder wenn man sie abgelegt hat und in den Augen der Welt zum Narren geworden ist. Als Narr, der sich der Zwangsjacke entledigt, genießt man sprichwörtliche Freiheit, allerdings um den Preis nicht mehr ernst genommen zu werden. Sei es drum. Manchen Menschen steht die Narrenkappe besser als der Professorenhut. Und so werde ich mir hier die Narrenfreiheit erlauben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, auch wenn ich dadurch alle Chancen verspiele, in die Liga der ernstzunehmenden Gentlemen aufgenommen zu werden. Dass mir das Schnuppe ist, hängt mit einem gewissen kindlichen Trotz zusammen, der sich selbst im fortgeschrittenen Alter nicht ausgewachsen hat. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn die Leute behaupten, der Kaiser sei gekleidet, obwohl er offenkundig nackt ist. Ich habe es satt, von Politikern, Religionsführern, Wirtschaftsweisen, Medienleuten, ja selbst von Philosophen, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag, die ewig gleichen, inhaltsleeren, nichtssagenden Phrasen zu hören. Und mir dreht sich der Magen um, wenn ich mit ansehen muss, wie diese angeblich so intelligente Spezies jeder noch so kruden Wahnidee nachläuft. Dabei halte ich mich keineswegs für besonders intelligent. Ich glaube auch nicht auf alle Fragen, die ich in dieser Streitschrift eingehen werde, die richtigen Antworten zu wissen. Doch ich bin narr genug, so lange an meinen Positionen festzuhalten, bis mir bessere Argumente vorgelegt werden. Bis zum Beweis des Gegenteils gehe ich deshalb davon aus, dass unsere sogenannte Hochkultur nicht nur die technologischen Potenziale der Menschheit in ungeahnte Höhen schraubt, sondern auch die menschliche Dummheit. Und genau das macht die gegenwärtige Weltlage so ungemein gefährlich. Wenn Spitzentechnologie und Spitzenidiotie aufeinandertreffen, sind die Folgen in der Regel katastrophal. Man braucht kein Genie zu sein, um zu erkennen, dass wir uns die Macht der Doofen auf Dauer nicht leisten können. Im Grunde genügt es, die Welt mit den unvoreingenommenen Augen eines Kindes zu betrachten. In Andersens Märchen brachte ein einzelnes Kind, das in die dummen Spiele der Erwachsenen nicht eingeweiht war, den gesamten Hofstaat des Irrsinns zu Fall. Ich wünschte, seinem Beispiel würden mehr und mehr Menschen folgen. Immerhin hat uns die Evolution mit einem erstaunlich komplexen und wandlungsfähigen Denkapparat ausgestattet. Wir sollten beginnen, ihn auf intelligentere Weise zu nutzen. Soweit dieser Auszug aus dem Vorwort des Buchs. Das erste Kapitel trägt den Titel Homo Demens, warum ich mich schäme, Mensch zu sein. In diesem Kapitel lästere ich zunächst ein wenig über die offizielle Bezeichnung unserer Spezies. Homo sapiens, der weise Mensch. Wäre es nicht so traurig, könnte man es für den tollsten Witz der Geschichte halten. Der weise Mensch, das ist so originell wie der vegetarische Löwe, der steppende Regenwurm oder die bürokratische Spitzmaus. Eine weit treffendere Artbezeichnung wäre wohl Homo demens, der Irre, der wahnsinnige Mensch. Denn genau das zeichnet uns vor allen anderen Tieren besonders aus. Nur wir sind irrsinnig genug, unser Leben für pure Fiktion wie Gott und Vaterland, Ehre und Ruhm aufzuopfern. Keine Ideologie ist absurd genug, als dass wir für sie nicht bis zum bitteren Ende kämpfen würden. Es reicht, einen Blick in die Geschichte der Religionen zu werfen, um sich ein Bild von der kolossalen Wahnanfälligkeit des Menschen zu machen. Kein noch so neurotischer Schimpanse käme jemals auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, um zu beweisen, dass er den cooleren, imaginären Freund, Gott, an seiner Seite hat. Wir Menschen haben das jedoch immer wieder getan und ein Ende dieser stumpfsinnigen Groteske ist nicht in Sicht. Denn noch immer bilden wir aufrecht gehenden Deppen uns ein, dass das Universum von einem Schöpfergott exklusiv für uns und die Unsrigen erschaffen wurde. Die menschliche Hybris, im Mittelpunkt des Kosmos zu stehen, ist wohl die dümmste und politisch verheerendste Wahnidee, die Homo Demens je hervorgebracht hat. Sie ist gewissermaßen die Mutter allen Schwachsinns. Von ihr stammen nicht nur unzählige religiöse Idiotismen ab, sondern auch der weltliche Herrschaftsanspruch über den Globus, den Homo Demens seit jeher gnadenlos vollstreckt. Es lohnt sich also, dieser ganz besonderen Basisblödheit auf den Grund zu gehen. Hierzu ein Gedankenexperiment. Wenn man die Geschichte unseres Universums auf ein Kalenderjahr umlegt und den Urknall für den 1. Januar 0 Uhr ansetzt, wie lange muss man warten, bis Sonne und Erde entstehen? Antwort: bis Anfang September. Ende September entwickeln sich zwar schon die ersten primitiven Lebensformen, doch es dauert bis Mitte Dezember, bis die ersten Fische in den Ozeanen schwimmen. Um den 20. Dezember herum tauchen Landwirbeltiere auf, während die Dinosaurier die Szenerie vom 28. bis zum 30. Dezember beherrschen. Und wann tritt der erste Vertreter von Homo sapiens demens in Erscheinung? Antwort: am 31. Dezember, wenige Minuten vor Mitternacht. Und die menschliche Kulturgeschichte, auf die wir uns so viel einbilden, schrumpft im Maßstab des kosmischen Kalenders zusammen auf die letzten Sekunden vor Neujahr. Zählen wir also den Countdown herunter, damit das Neujahrsfeuerwerk beginnen kann. 10. Die Jungsteinzeit endet, die Bronzezeit beginnt. 9. In Oberägypten wird die erste Buchstabenschrift verwendet. 8. Die Gräber im ägyptischen Tal der Könige werden angelegt. 7. Die Chinesen erfinden den Kompass, die Griechen vollziehen den Übergang von der Bronzezeit in die Eisenzeit. 6. Pythagoras wirkt in Griechenland, Buddha in Indien, Konfuzius in China. 5. Nach dem Ende der griechischen Hochkultur entwickelt sich Rom zur Weltmacht. 4. Aus einer jüdischen Sekte entwickelt sich das Christentum zur dominanten Religion. 3. Die antike Kultur ist untergegangen, das Frühmittelalter beginnt. 2. Im Hochmittelalter rufen die Päpste zu Kreuzzügen auf und führen die Inquisition ein. 1. Luther löst die Reformation aus, die europäische Hexenverfolgung beginnt. 0. Prost, Neujahr. In den letzten Millisekunden vor Mitternacht war Homo sapiens demens besonders rührig. Er erfand nicht nur den Blitzableiter, die Glühbirne und die Digitalkamera, sondern schlachtete auch hunderte Millionen seiner Artgenossen in unzähligen Kriegen ab. Lassen wir also die Sektkorken knallen. Allzu lange dürfte die Party ohnehin nicht dauern. Denn wie viele Sekunden wird der Mensch im ersten Jahr nach dem Urknall existieren? Eine Sekunde? Umgerechnet etwa 434,5 Jahre? 10 Sekunden? Eine halbe Minute? Würden wir es bis 0 Uhr 01 am Neujahrstag schaffen, rund 26.000 Jahre, wäre das für eine demente Spezies wie die unsere schon beachtlich. Eine Verweildauer bis 1 Uhr morgens, 1,5 Millionen Jahre, ein kleineres Wunder. Am 2. Januar in 37,5 Millionen Jahren wird es uns mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr geben. Allerdings werden wir nicht die einzigen sein, die im Laufe des Januars von der Bühne des Lebens abtreten werden. Da die Leuchtkraft unserer Sonne kontinuierlich steigen wird, werden wohl schon am 14. Januar des kosmischen Kalenders in etwa 500 Millionen Jahren keine höheren Lebensformen mehr auf der Erde existieren. Am 24. Januar werden sämtliche Pflanzen verschwunden sein. Anfang März wird sich die Erde in einen reinen Wüstenplaneten verwandelt haben. Mitte Juli wird sich die Sonne zu einem roten Riesen aufblähen und das 250-fache ihrer jetzigen Ausdehnung erreichen. Vermutlich wird die Erde kurz darauf in die Sonne stürzen, die nach einigen gigantischen Heliumblitzen Ende Juli zu einem weißen Zwerg mutieren wird, der, wie die Asche eines Lagerfeuers, noch eine Zeit lang still vor sich hinglüht, bis am Ende auch bei unserer guten alten Sonne sämtliche Lichter ausgehen. Der Blick auf den auf 2 Jahre komprimierten kosmischen Kalender macht zweierlei deutlich. Erstens, dass das irdische Leben bloß eine flüchtige Randerscheinung in den unendlichen Weiten des Universums ist. Zweitens, dass der Mensch innerhalb dieser Randerscheinung nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Im kosmischen Kalender hat Homo sapiens demens allenfalls den Status einer Eintagsfliege. Geboren am 31.12., ausgestorben am 1.1. Bei genauerer Betrachtung nicht einmal das. Die eigentlichen Herrscher der Erde waren und sind die Bakterien, die lange vor uns existierten und auch noch lange nach uns existieren werden. Was also ist davon zu halten, wenn sich ausgerechnet die kosmische Eintagsfliege Mensch einbildet, im Zentrum des Universums zu stehen? Gibt es einen klareren Beleg für die Unzurechnungsfähigkeit dieser Spezies? Wie blöde muss man eigentlich sein, um den Größenwahn zu übersehen, der uns Tag für Tag in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempeln entgegenschwappt? Der vermeintliche Schöpfer des unendlichen Universums soll wirklich nichts Besseres im Sinn gehabt haben, als sich ausgerechnet in Gestalt einer zufällig entstandenen und bald wieder aussterbenden Affenart auf dem Mini-Planeten Erde zu inkarnieren und gekreuzigt zu werden. Lächerlich. Er soll Wert darauf legen, dass die affenartigen Lebensformen auf diesem unbedeutenden Planetchen sich ihm unterwerfen, indem sie 5-mal am Tag arabische Sätze aufsagen. Grotesk. Der vermeintliche Schöpfer des Alls soll sich allen Ernstes daran stören, wenn zu bestimmten Zeiten, die diese Erdlinge als Sabbat bezeichnen, Kinderwagen geschoben werden? Völlig Mischugge. Es ist schon bemerkenswert, was sich Homo demens so alles einzubilden vermag, bloß weil er die Körperbehaarung abgeworfen und die Digitalarmbanduhr angezogen hat. Wohl nirgends wird das so deutlich wie in unserem Umgang mit nichtmenschlichen Tieren. In völliger Verkennung der Tatsache, dass wir nicht über der Natur stehen, sondern bloß Teil der Natur sind, machen wir uns, getreu der biblischen Maxime, die Erde untertan. Das bekommen nicht nur Abermillionen von Schweinen, Kühen, Schafen, Hühnern, Gänsen oder Enten zu spüren, die Jahr für Jahr aus kulinarischen Gründen zu Tode gequält werden, sondern auch die vielen Millionen Tiere, die wir zu Forschungszwecken foltern oder in zoologischen Gärten unter oftmals unwürdigen Bedingungen gefangen halten. Selbstverständlich bleiben auch freilebende Tiere von der rasenden Tyrannei des Homo demens nicht verschont, sind wir es doch, die ihre Lebensräume mehr und mehr zerstören und damit letztlich auch die Grundlagen für den beschleunigten Untergang unserer eigenen Spezies schaffen. Zur Erreichung dieses Ziels haben wir innerhalb der letzten Jahrzehnte beachtliche Leistungen erbracht. Wir haben die Böden vergiftet, die Luft verpestet, die Meere überfischt, die Wälder gerodet. Wir haben innerhalb eines schlappen Jahrhunderts Ressourcen ausgeplündert, die über Jahrmillionen entstanden sind und im Gegenzug Technologien erfunden, die ganze Landstriche für Jahrtausende unbewohnbar machen. Glauben Sie mir, könnte man aus dem Club Homo sapiens demens austreten, so wie man einem miesen Sportverein, einer von Idioten durchsetzten Partei, einer von Schwachköpfen dominierten Glaubensgemeinschaft die Mitgliedschaft aufkündigt? Ich hätte es längst getan. Doch ein Austritt aus Homo sapiens demens ist zu Lebzeiten nicht möglich. Wir sind geborene Mitglieder dieses Clubs, verurteilt dazu, den Makel Mensch zu sein, ein Leben lang mit uns herumzutragen. Doch jammern hilft nicht. Am Schluss dieses ersten Kapitels mache ich klar, dass jeder von uns die Anlage sowohl zum hohlköpfig wütenden Homo demens wie auch zum sanftmütig klugen Homo sapiens in sich trägt. Homo sapiens ist freilich noch ein äußerst seltenes Exemplar unserer Spezies, vergleichbar etwa mit einer Honigbiene, die kontinuierlich mit Gelée Royale gefüttert wird und so zur Bienenkönigin avanciert. Aber auch für Homo demens gibt es im Reich der Insekten eine gute Analogie, nämlich geistig verwirrte Ameisen, die von Leberegellarven befallen sind. Ich gehe mal davon aus, dass in diesem Raum wenige Experten für Leberegellarven anwesend sind. Deshalb muss ich diese Analogie kurz erläutern. Man sieht hier diese Leberigellarve und unten eine Ameise. Ich weiß nicht, ob sie befallen ist, aber es wäre durchaus möglich. In den Körper der bedauernswerten Ameise gelangen die Larven des kleinen Leberigels durch infizierte Schleimbällchen von Landstecken, die Ameisen gerne verspeisen. Während es sich die meisten Leberigellarven in der Leibeshöhle der Ameise gemütlich einrichten, wandert eine von ihnen ins zentrale Nervensystem des Opfers, wo sie eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens bewirkt. Gesteuert von dem Hirnwurm in ihrem Kopf verlässt die infizierte Ameise ihre Gruppe, klettert auf die Spitze eines Grashalms und beißt sich dort infolge eines Starrkrampfs ihrer Mundwerkzeuge fest. Ziel dieser selbstmörderischen Übung: die Ameise soll von einer Ziege, einem Schaf, Rind oder Schwein gefressen werden, denn nur so gelangen die Leberigel in ihr gelobtes Land, nämlich die Galle ihres Endwirts. Ihr Zwischenwirt, die vom Hirnwurm gesteuerte Ameise, bleibt dabei natürlich auf der Strecke. Bei Menschen, die von ideologischen Hirnwürmern befallen werden, ist Ähnliches zu beobachten. Denken Sie nur an die Attentäter des 11. September. Im übertragenen Sinne können wir uns also fragen, was ist das Gelee Royal, das uns zu Homo sapiens macht, und wie, um alles in der Welt, schützen wir uns vor jenen Hirnwürmern, die uns zu Homo demens degenerieren lassen? Um diese Frage zu beantworten, begebe ich mich im zweiten Kapitel des Buchs mitten hinein ins Hirnwurm-Wunderland, an einen Ort, an dem Größenwahn als Demut und Blödheit als Erhabenheit verkauft wird, in dem sich Homo demens mit besonders erbarmungsloser Konsequenz der Lächerlichkeit preisgibt. Das Ziel der Expedition ist, Sie werden es vielleicht schon erahnen, die wundersame Welt der Religioten. Homo demens erschuf die Götter nach seinem Ebenbild. Kein Wunder, dass sie sich, diese Götter, in einem solch beklagenswerten Zustand befinden. Ich demonstriere das im Buch zunächst am christlichen Deus Demens, also der christlichen Variante eines wahnsinnigen Gottes, wende mich dann aber recht schnell seinen nächsten Verwandten zu, nämlich dem jüdischen Jahwe, dessen Name man nicht aussprechen darf, wie Lord Voldemort in Harry Potter, und dem muslimischen Allah, dessen Name dafür gleich 5-mal am Tag von den Gläubigen gepriesen werden soll. Wenn man sich die Mühe macht, die religiösen Heilserzählungen kritisch zu überprüfen, wie ich das in dem Buch ansatzweise getan habe, wie gesagt, das ist ja ein Buch, das die ganzen Dinge aus einer, sagen wir so, scherzhaft zynischen Weise betrachtet, aber selbst wenn ich das weniger polemisch beschreiben würde, so käme ich doch zu dem Schluss, dass sich die grundlegenden Mythen der sogenannten Hochreligion durch eine Irrsinnigkeit auszeichnen, die geradezu mitleiderregend ist. Dennoch, und allein dies zeigt schon, wie falsch es ist, vom Menschen als Homo sapiens zu sprechen, nehmen noch immer Milliarden von uns diese Unsinnserzählungen für bare Münze. Um sich die Folgen dieses Wahns vor Augen zu führen, genügt es, wenn man aus der Fülle der Meldungen, die Tag für Tag über die Nachrichtenticker laufen, einige symptomatische Fälle herausgreift. Meldung 1. Ultraorthodoxe Juden bewerfen Touristen in Jerusalem mit Steinen, weil diese zur falschen Zeit ihre Handys benutzen. Das Motiv für diesen vergleichsweise harmlosen Vorgang ist klar. Orthodoxe, ultraorthodoxe Juden glauben, dass elektrischer Strom eine Art Feuer sei, und Feuer machen ist nach den eingebildeten Geboten ihres eingebildeten Gottes am Sabbat untersagt. Meldung 2. Die katholische Kirche bildet Jahr für Jahr neue Teufelsaustreiber aus, um der dämonischen Gefahr entgegenzuwirken. Mitunter reichen dazu offenbar auch die Überbleibsel eines prominenten Seligen aus. Vor kurzem noch wurde das Blut des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Durch mexikanische Bistümer gereicht, mit dem offiziellen Auftrag, den dortigen blutigen Drogenkrieg zu beenden. offenkundig so eine Art homöopathische Maßnahme. Kein Witz, so hat es Radio Vatikan offiziell gemeldet. Wie soll man so etwas noch kommentieren? Vielleicht mit den Worten Karl-Heinz Deschners: Je größer der Dachschaden, desto schöner der Aufblick zum Himmel. Meldung 3 ist leider weniger lustig, sehr dramatisch. Evangelikale Christen in Kenia und Nigeria verstoßen, foltern, töten ihre eigenen Kinder, weil sie sie für Hexen halten. Eine der schlimmsten Homo-Demens-Erscheinungen unserer Zeit. Auf dem afrikanischen Kontinent findet seit gut einem Jahrzehnt, angeheizt auch von westlichen Predigern und getreu der biblischen Forderung, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen, eine neue Hexenverfolgung statt, der bereits Zehntausende Kinder zum Opfer gefallen sind. Meldung 4. Palästinensische Frauen berichten voller Stolz, dass sie ihre Söhne schon im Kleinkindalter auf ein ruhmreiches Ableben als Sprengstoffattentäter vorbereiten. Glauben Sie nicht, dass diese jungen Frauen ihre Kinder nicht lieben würden? Das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen, wie alle guten Mütter, nur das Beste für ihr Kind. Und etwas Besseres als Allahs Belohnung für einen Märtyrertod können sie sich einfach nicht vorstellen. Das sind alles keine Erfindungen, das sind alles Meldungen, die über unsere Nachrichtenticker gehen. In den Medien wird dieser alltägliche Glauben zwar mit dem Begriff Religion umschrieben. Doch ist es gerechtfertigt, die Meisterleistung, die im religiösen Kontext zweifelsfrei erfolgt sind. Denken Sie nur an die wunderbaren Schöpfungen auf dem Gebiet der Musik, der bildenden Kunst, der Architektur. Mit dem unerträglichen Stuss in einen Topf zu werfen, der heute milliardenfach die Hirne vernebelt. Sollen wir wirklich die großen Mystiker der Weltreligion mit jenen debilen Spinnern gleichsetzen, die auf der Basis veralteter Texte über unsere Zukunft und auch unsere Gegenwart bestimmen wollen? Nein, wir sollten lernen, zwischen der mystischen Verschmelzung mit dem Weltganzen und dem durch spinnerte Dogmen hervorgerufenen Durchbrennen aller Sicherungen im Oberstübchen zu unterscheiden. Religiöse Gefühle sind eben nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit religiöser Idiotie, auch wenn das eine mit dem anderen leider häufig einhergeht. Der Begriff religiöse Idiotie oder kurz Religiotie, der mag verletzend klingen, das weiß ich. Aber er beschreibt, wie ich meine, besser als jeder Alternativbegriff eines der zentralen Probleme unserer Zeit. Solange nämlich Religioten, man könnte auch sagen Vollreligioten, das Sagen haben auf unserem Planeten, und das haben sie leider, Mensch sei es geklagt, in vielen Teilen der Welt, sind alle Versuche, das Zusammenleben der Menschen vernünftiger, freier, gerechter zu gestalten, notwendigerweise zum Scheitern verurteilt. Versuchen wir also, angesichts der Bedeutung dieses Phänomens eine kurze Definition. Religiotie ist eine selten diagnostizierte, wenn auch häufig auftretende Form der geistigen Behinderung, die durch intensive Glaubensindoktrination vornehmlich im Kindesalter ausgelöst wird. Sie führt zu deutlich unterdurchschnittlichen kognitiven Leistungen sowie zu unangemessenen emotionalen Reaktionen, sobald es um glaubensrelevante Sachverhalte geht. Bemerkenswert ist, dass sich Religiotie nicht notwendigerweise in einem generell reduzierten IQ niederschlägt. Religioten sind zwar weltanschaulich so stark behindert, zu stark behindert, um die offensichtlichen Absurditäten ihres Glaubens zu erkennen, auf technischem oder strategischem Gebiet, auch auf wissenschaftlichem Gebiet durchaus, können sie jedoch, siehe Osama Bin Laden, hochintelligent sein. Wie es Inselbegabungen gibt, so gibt es offensichtlich auch Inselverarmungen. Religiotie sollte daher als eine partielle Entwicklungsstörung verstanden werden, ein Begriff, den der Entwicklungspsychologe Franz Buckle schon vor Jahren vorgeschlagen hat, um die spezifischen Denkhemmungen religiöser Fundamentalisten zu fassen. Da in den letzten Jahrzehnten die Zahl der apokalyptischen Spinner in allen Religionen zugenommen hat, nicht nur im Islam, und ihnen mittlerweile technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, von denen Gotteskrieger früherer Zeiten nicht einmal zu träumen wagten, ist es heute eine der großen Schicksalsfragen der Menschheit, ob es gelingen wird, den Einfluss dieser Menschen einzudämmen. Allerdings ist die Religiotie selbstverständlich nicht das einzige schwerwiegende Problem, das wir lösen müssten, um den Weg in eine bessere Zukunft zu beschreiten. Denn die religiotischen Hirnwürmer haben längst Konkurrenz von profaner Seite bekommen. Die Menschen brauchen keine Götter mehr, um sich das Leben zur Hölle zu machen. Die neuen Warnsysteme des Homo Demens kommen gut auch ohne Frömmelei aus und wirken dabei nicht weniger tödlich. Das zeigt nicht zuletzt das dritte Kapitel der Streitschrift, das sich mit dem Phänomen der Schwarmdummheit beschäftigt. 1927 gab es 2 Milliarden Menschen auf der Erde. 2027 werden es über 8 Milliarden sein. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass größere Menschenmassen auch größere Probleme erzeugen. Dennoch, der eigentliche Grund für die globale Misere liegt nicht in der gestiegenen Biomasse des Menschen, sondern in der zu wenig genutzten Hirnmasse. Wir sind schlichtweg zu doof, um so viele zu sein. Jede ökologische Nische verträgt nur ein gewisses Maß an Blödheit und der Mensch überspannt den Bogen in dieser Hinsicht gewaltig. Angesichts der Katastrophen, die wir bereits ausgelöst haben, muss man sich wirklich fragen, wer oder was die intelligentere Lebensform ist, Mensch oder Ameise. Immerhin übersteigt die Biomasse der Ameisen die des Menschen um ein Vielfaches. Und obwohl die vielen Trillionen Ameisen Tag für Tag wie die Weltmeister produzieren und konsumieren, gibt es bei ihnen weder ein Überbevölkerungs- noch ein Müllproblem. Allem Anschein nach verstehen sie es, intelligenter zu wirtschaften als wir. Aber warum ist das so? Wo liegen die Gründe für die augenscheinliche ökologische und ökonomische Weisheit der Ameisen und die nicht minder offenkundige Blödheit der Menschen? Sind wir als Einzelwesen nicht unendlich viel klüger als sie? Natürlich sind wir das. Als Individuen sind wir Ameisen kolossal überlegen. Auf der Ebene des Kollektivs haben wir trotzdem das Nachsehen. Denn Ameisen zeichnen sich durch Schwarmintelligenz aus. Menschen durch Schwarmdummheit. Es ist exakt das umgekehrte Phänomen. Während sich aus der individuellen Beschränktheit der Ameisen eine kollektive Intelligenz ergibt, resultiert aus der individuellen Intelligenz der Menschen eine kollektive Beschränktheit. Erst gemeinsam sind wir richtig doof. Denn das ist unsere Spezialität. Wir haben ein System geschaffen, das die Rationalität des Einzelnen mit tödlicher Präzision zur Grundlage eines kollektiven Irrsinns macht, das uns Entscheidungen treffen lässt, die innerhalb des Systems als klug, ja sogar vernünftig erscheinen, obwohl sie in Wahrheit von atemberaubender Dummheit sind. Dafür gibt es kaum ein besseres Beispiel als unsere heutige Wegwerfgesellschaft, die einerseits völlig irrsinnige Konsequenzen hat, andererseits jedoch auf durchaus rationalen Wirtschaftsstrategien beruht. In unserer schönen neuen Warenwelt hat jedes Produkt eine im Vorhinein festgelegte Lebensdauer und damit diese nicht unangemessen überschritten wird, lassen sich die Hersteller einiges einfallen. In erster Linie zählt hierzu das Schaffen kurzlebiger Modetrends, die die Produkte der vergangenen Saison als hoffnungslos veraltet wirken lassen, sodass der Konsument freiwillig zu neuen Produkten greift. Mitunter aber sind die Kunden uneinsichtig und müssen zu ihrem Glück gezwungen werden. Daher bauen einige Hersteller, auch das ist keine Verschwörungstheorie, sondern leider Fakt, in ihre elektrischen Apparaturen spezielle Chips ein, die dem Gerät die freundliche Anweisung geben, nach einer gewissen Betriebsdauer die Arbeit einzustellen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist diese Strategie der geplanten Obsoleszenz, so nennt man das, also der geplanten Hinfälligkeit der Produkte, zweifellos clever. Sehr clever sogar, denn sie garantiert den Erfolg des Unternehmens durch massenhaften Absatz der Produkte. Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht erscheint Obsoleszenz Sinn zu machen. Denn nur wenn wir allesamt wie die Irrsinnigen konsumieren, erhalten wir zur Belohnung jenes sehnsüchtig erwartete wirtschaftliche Wachstum, für das westliche Politiker ebenso inbrünstig beten wie fromme Katholiken für die Vergebung ihrer Sünden. Global gesehen ist geplante Obsoleszenz jedoch an Hirnrissigkeit kaum zu überbieten. Sie ist geradezu ein Musterbeispiel für unsere ausgeprägte Schwarmdummheit. Kein Mensch käme alleine auf den Gedanken, unter Einsatz seines Lebens wertvolle Ressourcen zu erobern, um sie dann innerhalb kürzester Zeit in wertlose Müllberge zu verwandeln. Nur in der Masse sind wir blöd genug, um ein solches Verhalten an den Tag zu legen. Allerdings ist es nicht nur so, dass viele Güter, die wir produzieren und konsumieren, unintelligent designt sind. Unser gesamtes Wirtschaftssystem beruht letztlich auf unintelligentem Design. Als würde es nicht genügen, dass wir dumme Produkte erschaffen, die uns und unsere Umwelt schwer belasten, versagen wir auch noch vor der Aufgabe, den Austausch dieser Produkte vernünftig zu organisieren. Zwar ergibt Minus mal Minus mathematisch ein Plus, aber das fette Plus, das aus der doofen Verteilung doofer Produkte resultiert, landet wie durch Zauberhand auf den Konten einiger weniger, während der überwiegende Teil der Menschheit blöde aus der toxisch belasteten Wäsche schaut. Worin besteht der Grundfehler unserer Wirtschaft? Das ist natürlich schwer auf einen Nenner zu bringen. Ich habe es aber versucht. Man könnte es so formulieren. Statt dafür zu sorgen, dass Geld eine stabile, transparente und neutrale Verrechnungseinheit für den Austausch von Gütern und Dienstleistungen ist, haben wir alles daran gesetzt, das Geld in ein instabiles, intransparentes und parteiisches Instrument der Umverteilung zu verwandeln, das den Austausch von Gütern und Dienstleistungen behindert. Wie uns dieses Idiotenstück gelungen ist? Ganz einfach. Wir machten das Tauschmittelgeld zum Tauschzweck. Aus dem Medium des Warenhandels die Handelsware schlechthin. Nur auf dem Boden dieser Basisblödheit konnte die Illusion gedeihen, dass man realen Wohlstand dadurch erzeugen könne, indem man fiktives Kapital in fiktives Kapital investiert. Im Buch analysiere ich die ökonomische Farce, die sich seit längerem schon auf den internationalen Finanzmärkten abspielt. Einer der zentralen Gründe für diese Krise, die ja noch längst nicht bewältigt ist, sondern die noch wahrscheinlich sehr viel dramatische Folgen haben wird, liegt darin, dass die zunehmende Umverteilung des Vermögens von Arm auf Reich die Banken bereits vor einiger Zeit in einen regelrechten Anlagenotstand gebracht haben. Also sie wussten nicht mehr, an wen sie Geld noch verleihen können. Die scheinbar clevere Lösung des Problems bestand darin, fiktive Kapitalanlagen in Form von sogenannten Finanzprodukten zu erfinden. Also steckte man faule Kredite an Menschen, die sie niemals zurückzahlen konnten, in immer originellere und undurchsichtigere Verpackungen, was tatsächlich eine ganze Zeit lang gut ging, bis dieser Schwindel letztlich aufflog. Und in diesem Moment der Wahrheit musste der Staat dann mit Multimilliardenkrediten nicht nur die Banken, sondern auch die von ihnen verwalteten Vermögen retten. Die Pointe dabei ist, dass das Vermögen zur Rettung dieses Vermögens aus diesem Vermögen selbst stammt. Und damit nicht genug. Die Verwalter des geretteten Vermögens revanchierten sich beim Staat für diese Rettungstat, indem sie mit gerettetem Vermögen gegen den Retter des Vermögens wetteten. Das ist die Euro-Staatenkrise zumindest zum Teil. Sodass der Staat nun noch mehr gerettetes Vermögen braucht, um das gerettete Vermögen vor jenen zu retten, deren Vermögen eigentlich gerettet werden soll. Letztlich, so zeige ich, ich kann das ja hier nicht ausführen, beruhen nicht nur die Finanzmärkte, sondern beruht unser gesamtes Geldsystem auf der debilen Logik von Kettenbriefen. Sie wissen, wie ein Kettenbrief funktioniert, dann haben Sie einen guten Eindruck von dem, wie wir unser Geldwirtschaftssystem organisieren. Um dem immer bedrohlicher werdenden ökonomischen Krisen entgegenzuwirken, bräuchten wir natürlich Politiker, die den Mut aufbringen, in der Öffentlichkeit klarzustellen, dass der Abbau von exorbitanten Schulden nur möglich ist, wenn auch die Vermögen die exorbitanten Vermögen abgebaut werden, auf denen diese Schulden beruhen. Denn Vermögen und Schulden sind zwei Seiten einer Medaille. Man kann nicht die Schulden abbauen, ohne die Vermögen abzubauen. Wir bräuchten Politiker, die mit Entschiedenheit dafür eintreten, dass aus dem Kapital weniger das Kapital vieler wird. Und das sollte eben nicht nur eine linke Forderung sein, sondern auch eine liberale Forderung. Denn eine Marktwirtschaft kann nur unter dieser Voraussetzung funktionieren. Mit einigen wenigen Superreichen kann man keine Volkswirtschaft betreiben, weil sie einfach die Produkte nicht konsumieren können, die diese Volkswirtschaft herstellen kann. Doch sind solche Politiker in Sicht, die wenigstens mal die systemischen Hintergründe darstellen würden oder versuchen würden, hier einzugreifen? Nein. Die Vorstellung, dass unsere Politiker mehrheitlich die Zeichen der Zeit erkennen und wirksame Maßnahmen gegen diese Kettenbriefwirtschaft einleiten, diese Vorstellung wirkt fast schon so obskur wie der schiitische Glaube, dass der verborgene zwölfte Imam, das ist ein 1200 Jahre alter Mann, in Bälde aus einem vertrockneten Brunnen im Iran klettern und die Weltherrschaft übernehmen wird. Doch warum ist das so? Mit dieser Frage setzt sich das vierte Kapitel von Keine Macht den Doofen auseinander. Der Torheit der Regierenden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir persönlich fällt es immer schwerer, mich dazu zu motivieren, an Wahlen teilzunehmen und einer politischen Partei meine Stimme zu geben. Manchmal frage ich mich, ob die alten Spontis nicht doch recht hatten mit ihrem Spruch, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Sozialwissenschaftler bezeichnen das kulturelle Ermüdungssyndrom, unter dem ich leide, als Politikverdrossenheit. Politikerverdrossenheit wäre jedoch der passende Begriff, denn ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass der politischen Klasse eine zentrale Aufgabe in unserem Gemeinwesen zukommt und zukommen sollte. Ich bezweifle nur, dass die Damen und Herren, die dazu berufen sind, diesen Job zu erledigen, die dafür erforderlichen Qualitäten besitzen. Offensichtlich handelt es sich dabei nicht bloß um ein individuelles, sondern um ein strukturelles Problem und auch nicht nur um ein aktuelles Problem, sondern eben ein Problem, das schon lange existiert. Denn gerade in der Nische der Politik sind Selektionskräfte am Werk, die nachdenkliche, kreative, empathische Menschen eher behindern als fördern. Wie auch könnte ein origineller, fantasievoller, sensibler Mensch all den Stumpfsinn, all die Kleingeistigkeit, all den Zwang zu opportunistischer Heuchelei überstehen, die einem Berufspolitiker während seines Marschs durch die Institutionen zugemutet wird? Selbstverständlich gibt es in allen Parteien kluge, sensible, innovative Politikerinnen und Politiker, die es irgendwie geschafft haben, sich durch das System hindurch zu mogeln, ohne dabei ihre persönliche Integrität, ihre Fantasie, ihre Feinfühligkeit zu verlieren. Doch sie bilden auch in allen Parteien eher eine Minderheit, die sich gegen die Mehrheit der hohlen Phrasendrescher, der zwanghaften Mobber, der dumpfen Berufsopportunisten kaum durchsetzen kann. Ich würde diese Bilanz nicht in dieser apodiktischen Härte formulieren, wäre ich in den letzten Jahren durch Talkshows, Podiumsdiskussionen, Briefwechsel nicht mit so vielen Vertretern der politischen Klasse konfrontiert worden. Dabei haben sich, das klingt schrecklich, aber ich muss es so sagen, dabei haben sich intellektuelle Abgründe aufgetan, die ich so beim besten Willen nicht für möglich gehalten hätte. Insofern war der Satz aus dem Vorwort des Buchs, die herrschende Dummheit ist stets auch die Dummheit der Herrschenden, nicht nur ein bloßes oder ein nettes Wortspiel, es kennzeichnet eine bittere Realität. Denn alle Formen des Schwachsinns, die ich bisher dargestellt habe, die Religiotie, die Ökologiotie und die Ökonomiotie, sie vereinigen sich auf politischer Ebene zu einer allumfassenden Megablödheit der Politiotie, was ich im Buch anhand einschlägiger Beispiele dann auch demonstriere. Allerdings dürfen wir es uns mit dem Schimpfen auf Politiker nicht zu einfach machen. Denn die bittere Wahrheit ist ja, in der Demokratie geht nicht nur alle Macht, sondern auch alle Blödheit vom Volke aus. Warum also mit erhobenem Zeigefinger auf unfähige Politiker, raffgierige Banker oder durchgeknallte Hassprediger zeigen? Letztlich erhalten wir Hohlköpfe nur die Hohlkopf-Politik, Ökonomie und Religion, die wir verdienen. Fassen wir uns also selber an die Nase. Was ist in unserer Entwicklung so schrecklich schiefgelaufen, dass wir diesen Stumpfsinn zulassen konnten? Warum ist ein Ende dieser Farce noch immer nicht in Sicht? Wie kann es sein, dass aus all den süßen Homo sapiens Babys, die Tag für Tag das Licht der Welt erblicken, mit erschreckender Regelmäßigkeit minderbemittelte Homo demens Erwachsene werden? Kapitel 5 wirft zur Beantwortung dieser Fragen einen Blick auf die kulturelle Matrix, aus der sich die Macht der Doofen speist. Schon Sigmund Freud wunderte sich über den, Zitat, betrübenden Kontrast zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen. Einen der Hauptgründe für diese relative Verkümmerung sah er in der religiösen Erziehung. Und in der Tat ist es zum Haare ausreißen, mit welch debilem Quark wehrlose Kinder schon in der Familie, im Kindergarten, in der Grundschule, schlimmer noch in christlichen Sonntags- oder muslimischen Koranschulen gefüttert werden. Muss man sich da noch wundern, dass so viele Menschen niemals eine funktionstüchtige, intellektuelle Immunabwehr aufbauen können, wenn sie bereits mit der kulturellen Muttermilch eine solche Überdosis hirnzersetzender Schadstoffe aufnehmen müssen? Das Prinzip Denkverödung tritt jedoch natürlich nicht nur im religiösen Kontext auf. Es wird uns nicht zuletzt auch in den säkularen Medien vorgeführt. Mehr als je zuvor gehen Medienverantwortliche heute davon aus, dass man das Publikum nur unterhält, wenn man das Niveau unten hält. Kein Wunder also, dass wir Tag für Tag, Nacht für Nacht den gleichen nervtötenden Schwachsinnsbrei vorgesetzt bekommen. Talkformate, in denen viel gesprochen, aber wenig gesagt wird. Reality-Soaps mit Prominenten, die man nicht kennt und auch gar nicht kennenlernen möchte. Comedy-Sendungen ohne Humor, Quiz-Sendungen ohne Grips, Informationssendungen ohne Informationswert, Pop-Sendungen ohne Pep. Wer all das übersteht, ohne intellektuell völlig zu degenerieren, der wird spätestens von den lustigen Mutanten der Volksmusik oder ihren Nachfahren vom Ballermann 6 das letzte Fünkchen Denkvermögen aus den Hirnwindungen geblasen. Verheerender noch wirken aber wohl die Absurditäten unseres Bildungssystems, das man mit Fug und Recht als Verbildungssystem, ja sogar als Verblödungssystem bezeichnen könnte. Der real existierende pädagogische Irrsinn äußert sich vor allem im absurden Zwang zur Wissensbulimie, der in den Lehranstalten kultiviert wird. Schülerinnen und Schüler werden darauf trainiert, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel totes Wissen in sich hineinzufressen, um es zum Zeitpunkt der Prüfung im Austausch gegen Noten fristgerecht wieder zu erbrechen. Dass bei einer solchen Bildungs-Essbrechsucht nur wenige Lerninhalte bei den Lernenden verbleiben, sollte eigentlich niemanden verwundern. Letztlich läuft dieses Verbildungssystem auf eine Erziehung zur Denkverödung hinaus, deren oberste pädagogische Kernbotschaft lautet: Schere dich nicht um Argumente. Gehe den Dingen nicht auf den Grund. Sei kein Narr, der gegen die Absurditäten des Systems aufbegehrt, sondern ein Tor, der der dummen Horde folgt. Frage niemals nach dem Sinn des Ganzen, sondern passe dich an die herrschenden Gepflogenheiten an, auch wenn sie noch so himmelschreiend blöde sind. Sucht man nach der Ursache für den betrübenden Kontrast zwischen der strahlenden Intelligenz eines gesunden Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen, hier wird man fündig. Wir müssten diese Prinzipien der Denkverödung umkehren, um jenes Gelee Royal zu erhalten, das uns zu Homo sapiens machen kann. Denn wer bereits von Kindesbein an gelernt hat, Vorgegebenes kritisch zu hinterfragen, statt es im Austausch gegen gute Noten unreflektiert wiederzugeben, Der wird sich von religiotischen, ökologiotischen und ökonomiotischen Hirnwürmern so schnell nicht mehr infizieren lassen. Er wird weder dem alten Gerücht vom jüngsten Gericht auf den Leim gehen, noch wird er sich dazu drängen lassen, Chips zu entwerfen, die Geräte nach Ablauf der Garantiezeit funktionsunfähig machen. Oder Finanzwerkzeuge, die Menschen in den finanziellen Ruin stürzen. Und selbstverständlich wird er auch keine Politiker wählen, von denen er erwarten muss, dass sie derartigen Unsinn unterstützen. Stünde dieses Gelee Royal umfassend zur Verfügung, wäre es um die Macht der Doofen, der Engstirnigen, der Ewiggestrigen bald geschehen. Doch wie realistisch ist es? Ist es nicht eine grandiose Illusion zu glauben, dass sich die Menschheit von ihren grandiosen Illusionen befreien könnte? Ist die Stimme der Vernunft nicht viel zu schwach, als dass sie sich gegen all das Glockengeläut, all die Muezzinrufe, all das Marktgeschrei, all das Politikergezänk durchsetzen könnte? Das ist Thema des 6. und letzten Kapitels von Keine Macht den Doofen. In Andersens Märchen des Kaisers Neuen Kleider, ich habe es schon gesagt, brachte ein einzelnes Kind den Irrsinn der Mächtigen zu Fall. In der Realität sieht es kaum anders aus. Oft genügt schon das engagierte Handeln einiger weniger, um das soziale System zum Kippen zu bringen. An der Wiege sozialer Bewegungen standen immer Einzelpersonen, die verrückt genug waren, die Denktabus ihrer Zeit zu durchbrechen. Natürlich wurden diese Unzeitgemäßen, die erstmalig für solch absonderliche Vorstellungen wie die Freiheit der Meinungsäußerung, die Abschaffung der Sklaverei, die Aufhebung des Rassismus, die Gleichstellung von Mann und Frau oder einen vernünftigeren Umgang mit der Natur eintraten, vom Establishment ihrer Zeit kaum ernst genommen. Oder wenn doch, möglichst schnell aus dem Verkehr gezogen. Auf lange Sicht aber konnte niemand verhindern, dass mehr und mehr Menschen von diesen aufrührerischen Ideen angesteckt wurden. Inzwischen sind sie sogar zu einem solch festen Bestandteil unserer kulturellen Matrix geworden, dass es fast undenkbar erscheint, dass sie jemals als undenkbar erschienen. Insofern ist es ermutigend, dass heute so viele Menschen gegen die Torheiten protestieren, die ich unter anderem eben auch in Keine Macht den Doofen skizziert habe. Allerdings stört mich an diesen Widerstandsbewegungen ihr mitunter penetranter, hochmoralischer Impetus. Offenbar meinen viele tatsächlich, dass die globale Misere auf moralisch verwerflichen Handlungen einzelner Personen beruhe, auf individueller Raffgier oder Boshaftigkeit. Tatsächlich aber sind die Toren der Macht nicht eigennütziger, nicht böser als die Narren des Widerstands. Sie besetzen bloß andere Funktionen im sozialen System. Die Toren der Macht sind keine Dämonen. Sie tun das, was die jeweiligen Subsysteme ihnen abverlangen. Das Tragische dabei ist, je effizienter, je gewissenhafter sie ihren Job erledigen, desto verheerender sind die Folgen. Denn das ist das Dumme an dummen Systemen. Wer in ihnen rational agiert, agiert irrational. Wer das Falsche perfekt macht, macht das perfekt Falsche. Wenn wir in der gegenwärtigen Situation etwas brauchen, dann ist es eben nicht moralische Empörung, wir brauchen kulturelle Entblödung. Statt empört euch, sollte es heißen, entblödet euch. Denn die große Konfliktlinie unserer Zeit verläuft nicht zwischen gut und böse, sondern zwischen klug und blöde. Eine Reformbewegung, die auf kulturelle Entblödung statt auf moralische Empörung setzt, hat neben größerer Wahrhaftigkeit einen zweiten entscheidenden Vorteil. Sie kann auch jene Menschen erreichen, die in das System fest integriert sind, aber an der Sinnhaftigkeit des Ganzen längst schon zu zweifeln begonnen haben. In zahlreichen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren mit Politikern, Unternehmern, Bankern, Journalisten, Lehrern, ja sogar auch mit Funktionären geführt habe, in vielen dieser Gespräche hat sich herausgestellt, dass erstaunlich viele dieser Menschen Den Glauben an die Vernünftigkeit der Systeme, innerhalb derer sie ja aktiv sind, längst verloren haben. Im Grunde befinden sie sich in einer ähnlichen Situation wie die kaiserlichen Diener in Andersens Märchen. Sie wissen zwar, dass der Kaiser nackt ist, doch sie müssen ihre Schleppenträgerrolle in diesem absurden Theaterspiel so lange weiterspielen, bis es in die letzten Winkel des öffentlichen Bewusstseins vorgedrungen ist, wie gnadenlos hirnrissig die gesamte Vorstellung ist. Tun wir also unseren Politikern, Unternehmern, Bankern, Journalisten, Lehrern und Predigern den Gefallen und befreien wir sie aus dummen Zwängen, dummer Systeme. Stärken wir die Stimme der Vernunft, sprechen wir laut und deutlich aus, dass der Kaiser nackt ist. Denn nur so kann die Farce, die uns tagtäglich von Religioten, Ökologioten, Ökonomioten und Politioten dargeboten wird, beendet werden. Es ist an der Zeit, für eine grundlegende Reform der sozialen Systeme zu sorgen. Werden wir zu Architekten einer neuen kulturellen Matrix, in der Schwarmintelligenz an die Stelle von Schwarmdummheit tritt, in der sich die Hirnwürmer der Verblödung nicht mehr ausbreiten können, weil das Gelee Royal der Bildung allen zur Verfügung steht. Stellen Sie sich vor, was die Menschheit unter dieser Voraussetzung erreichen könnte. Um die Zukunft unserer Spezies bräuchte man sich keine Sorgen zu machen. Immerhin konnte ja selbst die Vorherrschaft hartnäckigster Wadenvorstellungen in der Vergangenheit ihren Fortschritt nicht nachhaltig verhindern. Denken Sie nur an die fantastischen Möglichkeiten der Technik, die großartigen Erkenntnisse der Wissenschaft, die wunderbaren Schöpfungen der Kunst. Ist es nicht beeindruckend, was die Menschheit trotz all der Irrungen und Wirrungen der Geschichte, trotz all der engstirnigen Zensurversuche von Religioten und Politioten auf die Beine stellen konnte? Nicht weniger bemerkenswert ist, dass es der Menschheit auch in ethischer Hinsicht gelungen ist, ihre ursprüngliche Beschränktheit Stück für Stück zu überwinden. Richteten sich altruistische Empfindungen, empathische Empfindungen, also Mitgefühl, richteten sie sich zunächst nur auf die eigene Sippe, waren es später gesellschaftliche Teilgruppen, bald darauf alle Mitglieder einer Gesellschaft, mit der UN-Menschenrechtserklärung sogar die Menschheit als Ganzes. Doch selbst damit war die ethische Weiterentwicklung noch nicht abgeschlossen. Tierrechtler fordern heute zu Recht, dass auch die Interessen nichtmenschlicher Tiere berücksichtigt werden müssen. Wenn man einen Beleg dafür sucht, dass der Mensch das Potenzial hat, ein besonders kluges und freundliches Tier zu sein, so findet man ihn hier. Kein anderes Tier sorgt sich um die Lebensqualität der Individuen fremder Spezies. Die Besten unter uns aber tun genau das. Und schon allein deshalb wäre es schade, wenn der Mensch vorzeitig von der Bühne des Lebens abtreten würde. Damit es nicht dazu kommt, müssen diejenigen, die von den Hirnwürmern der kulturellen Matrix halbwegs verschont wurden, niemand ist gänzlich verschont, Farbe bekennen. Es gilt zu verhindern, dass Homo sapiens, Homo demens das Feld überlässt. Denn wenn der Klügere nachgibt, trägt der Dümmere den Sieg davon. Einen Triumph der Idioten können wir uns heute jedoch noch weniger leisten als je zuvor. Der Zug der Menschheit hat durch die kulturelle Evolution, durch Technik und Globalisierung so viel Fahrt aufgenommen, dass es unverantwortlich wäre, die Steuerknüppel ausgemachten Hohlköpfen zu überlassen. Schaffen wir also die Voraussetzungen dafür, dass die Macht der Doofen gebrochen werden kann. Dies ist und bleibt die große Herausforderung unserer Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.